Der Gebäudekomplex bestand aus mehreren besetzten Häusern, umgeben von einer Mauer, die in das Pink des Wüstensonnenuntergangs gehüllt war. Victor stellte sich vor, wie es einmal in einem anderen Leben einem reichen Seidenhändler gehört hatte. Vielleicht das Zuhause einer Großfamilie, wohlhabend und weltbürgerlich. Solche Zeiten waren nun nicht mehr als Erinnerungen. Denn auch wenn das Hauptgebäude noch als Wohnhaus genutzt wurde, waren die anderen Gebäude innerhalb der Mauern zu Lagerräumen, Werkstätten und Büros von erfolgreichen Waffenhändlern umfunktioniert worden. Zumindest bisher erfolgreich. Fahim Akram war nicht bloß Teil eines Waffenkartells gewesen, das sich zurückgelassene amerikanische Waffen schnappte. Er war die Nummer 1 in der Kartellhierarchie. Victor hatte die Nummer 3 des Kartells schon letzte Woche getötet und es wie einen versehentlichen, aber tödlichen Unfall auf den Treppen aussehen lassen. Eine berufliche Premiere für ihn. So verfügten Fahim Akram und seine Nummer 2, Najid Maksodi, über erheblich mehr Reichtum und Macht, da sie die verbliebenen Anteile am Kartell geerbt hatten. Wichtiger noch, der Fall bedeutete, dass sie weder ihren Tagesablauf änderten, noch ihre Sicherheit verstärkten. Sie hatten nicht gewusst, dass ein Mörder einen nach dem anderen von ihnen jagte. Da Fahim Akrams Leiche zu Victors Füßen lag, mussten die sich nähernden Fahrzeuge zu Najid Maksodi und seiner Entourage gehören. Unser Mann vor Ort hat dich an das Kartell verpfiffen. Genau dieser Mann stand auf der Gehaltsliste der Bratva und war angeheuert worden, um Victor mit Informationen zu versorgen. Diese brauchte er, um seine Arbeit in unbekanntem Gebiet zu erledigen. Victor arbeitete stets unter der Annahme, dass jeder einen irgendwann verraten würde, also war dies keine große Überraschung für ihn. Der Zeitpunkt des Verrats allerdings war alles andere als ideal. Vorsichtig öffnete er die einzige Tür des Lagerraums ein paar Zentimeter, später durch den schmalen Spalt und sah, wie zwei Toyota Land Cruiser auf dem staubigen Innenhof zwischen den Gebäuden hielten. Durch die offenen Fenster waren die bewaffneten Männer im Inneren deutlich zu erkennen. Sie gehörten verschiedenen Nationalitäten an, wobei Maksodi der einzige Afghane war. Entweder hatte er Angst vor Bedrohungen von außen oder befürchtete, seine Kartellpartner würden sich gegen ihn wenden, weil er sich gerne mit ausländischen Söldnern umgab. Solche angeworbenen Killer waren der Grund dafür, dass Victor sich Maksodi bis zum Schluss aufgehoben hatte. Die Kompetenzen der privaten Militärdienstleister waren äußerst unterschiedlich, von Lkw-Fahrern, die Schusswaffen etwas zu sehr mochten, bis hin zu ehemaligen Sondereinsatzkräften, die keine einzige ihrer ausgefeilten Fähigkeiten eingebüßt hatten. Sie stiegen vor Maksodi aus den Fahrzeugen aus und waren mit taktischer Ausrüstung und Waffen bestückt. Schweiß hatte ihre T-Shirts verdunkelt und ließ ihre Gesichter glänzen. Victor zählte 6 von ihnen und bemerkte, dass sie alle Militärsonnenbrillen trugen, die unter Söldnern dermaßen verbreitet waren, dass er sich fragte, ob sie zu ihren vertraglichen Bestimmungen gehörten. Najid Maksodi stieg aus dem 2. Fahrzeug. Er war ein hochgewachsener, schlanker Mann um die 40. Genau wie seine Söldner war auch er gut bewaffnet. Eine Pistole in einem Oberschenkelholster und ein teures Gewehr in der Hand. Er beriet sich mit seinen Partnern. Sie wirkten wachsam, aber nicht direkt kampfbereit. Einige hielten ihre Waffen in der Hand, andere wiederum trugen sie an Riemen seitlich an ihrem Körper oder über ihre Schulter geschnallt. Das bedeutete, dass sie nicht wussten, dass Victor bereits hier war. Sein Bratwa-Kontakt hatte ihm nur Informationen zugespielt. Er konnte nicht wissen, wann Victor seinen Angriff geplant hatte. Es schien nicht so, als ob Maksodi mit den 2 Wachen am Tor gesprochen hatte, die die Fahrzeuge gefügig und ohne Widerspruch durchgelassen hatten. Und ohne die örtlichen Streitkräfte der russischen Mafia hatte Maksodi keine Chance, Victor nur an seinem Aussehen zu erkennen. Dass er kein Afghane war, war klar. Aber das waren seine Partner auch nicht und auch nicht die vielen Ausländer, die sich im Land aufhielten, um die Instabilität auf die eine oder andere Weise auszunutzen. Wäre es mitten am Tag gewesen, mit beschäftigten Angestellten im ganzen Komplex, wäre es Victor womöglich gelungen, einfach von dem Gelände zu spazieren, ohne aufgehalten zu werden. Jetzt gab es kein Entkommen. Der einzige Ausweg war durch einen Waffenhändler, seine 6 Partner und 2 Wachen versperrt und alle waren bewaffnet. Im Lagerraum befanden sich eine Menge Kisten, doch jeder einzelne war gefüllt mit Schalldämpfern oder anderem Kriegsmaterial. Wenn er sich verstecken würde, könnte er einer zufälligen Durchsuchung des Raums vielleicht entgehen, wäre da nicht der Leichnam von Fahim Akram, der in einer riesigen Blutlache auf dem Boden lag. Victor hatte es geschafft, sowohl seine Pistole als auch sein Kampfmesser an den zwei Wachen des Komplexes vorbeizuschmuggeln, allerdings würde ihm keine der beiden Waffen hier viel bringen, sollte es laut werden. Theoretisch hatte er genügend Kugeln, um jeden der Kerle im Innenhof plus die zwei Wachen am Tor zu töten. Hinsichtlich der zwei Fahrzeuge, die leicht zugängliche Deckung boten, konnte er das jedoch nicht tun, ohne im Gegenzug ebenfalls beschossen zu werden. Es waren zu viele, auch wenn sie noch nie zuvor auf etwas anderes als eine Zielscheibe geschossen hatten. Jeder von ihnen hatte ein Gewehr und eine Seitenwaffe und jede Menge Reservemagazine. Einige waren mit Messern ausgerüstet, ein paar mit Granaten. Das Gebäude, in dem Akram Victor seine neuen Waren vorgeführt hatte, war alles andere als ein Bunker. Die einzige Tür bestand aus brüchigem Holz und war nicht in der Lage, einem Tritt, geschweige denn einer Kugel standzuhalten. Wenn er hier drinnen blieb und kämpfte, würde er nur so lange leben, wie einer der Männer für die Erkenntnis brauchte, dass er eine Granate durch den Spalt in der Wand werfen konnte, der sowohl als Fenster als auch als Luftschacht diente. Viel zu klein, um hindurchzuklettern, sonst wäre Victor schon längst auf halbem Weg heraus. Er konnte nicht fliehen, er konnte sich nicht verstecken, und er würde sich seinen Weg auch nicht freikämpfen, so viel war klar. Nicht gegen 9 Männer in einem Feuergefecht, das zu ihren Gunsten ausgelegt war. Er zog seine Pistole aus dem hinteren Teil seines Hosenbundes und streckte eine Hand aus, um sie in der Oberkante des dicken Türrahmens zu positionieren. Die FN-57, eine Selbstladepistole, war gerade so schmal genug, um an der Wand zu balancieren, ohne herunterzufallen. Victor legte sein zweites Magazin dazu. Das Messer. Er gab es ungern auf, aber es würde ihm nicht viel nützen, wenn die Dinge schlecht liefen, und es war schwer, mit einer so tödlichen Waffe am Körper einen unbedrohlichen Eindruck zu machen. Es war nicht leicht, das Messer neben der Pistole und dem Magazin zu balancieren, also rammte er die Spitze in den Türrahmen und ließ es aus dem Holz herausragen. Damit stieß er die Tür auf und trat hinaus in den Innenhof. Wenn er weder fliehen noch sich verstecken oder kämpfen konnte, dann konnte er sich vielleicht herausreden.